hier die verschiedenen erneuerbaren Energien, deren prinzipielles Angebot, was wir hätten zur Nutzung. Und wir sehen diesen sehr großen Würfel hier. Und das ist die Sonneneinstrahlung auf die Erde, das also mehrere 10.000 Mal größer ist als das, was wir tatsächlich an Energie pro Jahr umsetzen. Das heißt, die Sonnenenergie hat das größte mögliche Angebot aller regenerativen Energiequellen. Die Frage ist, wie wir das nutzbar machen können. Nun nochmal ein paar Wiederholungen, das hatte ich teilweise schon gezeigt gehabt. In der Sonne findet ja die Energiegewinnung durch Kernfusion statt und die Sonnenleistung, das so insgesamt beträgt ungefähr knapp 4 mal 10 hoch 26 Watt. Und wenn wir das Ganze auf den Leistungsstrom, also die Leistung oder pro Quadratmeter umrechnen, dann kommen wir auf ungefähr 63 Megawatt pro Quadratmeter an der Sonnenoberfläche. Und wenn wir das Ganze jetzt multiplizieren mit dem Verhältnis zwischen Sonnenradius zum Quadrat zu Abstand Erde-Sonne zum Quadrat, dann kommen wir auf einen Wert von knapp 1,4 Kilowatt pro Quadratmeter. Ja, weil es ist klar, dass die Sonnenleistungsdichte natürlich quadratisch mit dem Abstand zur Sonne abnimmt. Und dieser Wert, diese knapp 1,4 Kilowatt pro Quadratmeter, entspricht der sogenannten Solarkonstante. Das ist also die Leistung pro Quadratmeter, die bei senkrechtem Einfall auf die Erde trifft. Ja, wir wissen auch, dass die Sonne ein thermischer Strahler ist, zumindest in sehr guter Näherung. Und auch in guter Näherung ein schwarzer Strahler ist, das heißt mit Absorption und Emissionsvermögen von 1. Und wir können entsprechend hier diese Planck-Kurve entsprechend uns darstellen für verschiedene Temperaturen. Und die Sonne hat eben ein Spektrum entsprechend einer Temperatur von knapp 5800 Kelvin. Wenn wir uns jetzt anschauen, wie viel Leistung im Mittel auf die Erde trifft, dann müssen wir natürlich betrachten, dass die Oberfläche von der Erde ist 4 Pi R², während die Projektion auf die Kreisfläche der Erde nur Pi R² ist. Das heißt, im Mittel wird ein Viertel der Leistung von der Solarkonstanten auf jeden Quadratmeter Erde fallen. Natürlich zu manchen Zeitpunkten entsprechend mehr oder weniger, manchmal auch null, nämlich dann, wenn die Sonne unterhalb des Horizonts sich befindet. Und dann kommen wir eben auf eine mittlere Einstrahlungsleistung von 340 Watt pro Quadratmeter. Gut, wir hatten das Bild auch schon gehabt hier, dass das Sonnenspektrum hier auf der Erdoberfläche etwas modifiziert ist gegenüber dem Sonnenspektrum außerhalb der Atmosphäre, das wäre diese gelbe Kurve hier, und auch natürlich etwas modifiziert ist zur theoretischen Planck-Kurve, die durchgezogene Linie. Das, was wir auf der Erdoberfläche messen, ist diese rote Kurve hier. Und da sehen wir entsprechend hier im im kurzwelligen Bereich, UV-Bereich hier, dass da was fehlt vom Spektrum. Das liegt einfach daran, dass das UV-Licht größtenteils in der Ozonschicht absorbiert wird. Wir sehen auch hier im sichtbaren Bereich eine Erniedrigung. Das ist im Wesentlichen sind es Absorptions- und Streueffekte in der Atmosphäre. Und wir sehen aber dann auch diese charakteristischen Einbrüche hier. Das sind dann die Absorptionsbanden verschiedener Moleküle, die insbesondere im Infrarotbereich diese Strahlung absorbieren können. Und es ist vorwiegend dominiert von Wasserdampf, ja, also H2O, aber auch zum Beispiel dem CO2. Ja, und wir wissen ja schon, dass Wasserdampf das wichtigste Treibhausgas ist, das für den natürlichen Treibhauseffekt verantwortlich ist, was auch erstmal eine gute Sache ist, ja, weil sonst hätten wir permanente Eiszeit. Das CO2, das liegt vorwiegend hier in diesem Bereich bei ungefähr 2 Mikrometer Wellenlänge. Das heißt, diese kleinen Einbrüche hier, die sind verantwortlich für den, oder im Wesentlichen verantwortlich für den menschengemachten Klimawandel. Gut, es ist auch klar, dass der Winkel, mit dem das Sonnenlicht auf die Erdoberfläche trifft, einen Einfluss hat, wie viel Strahlungsleistung noch pro Quadratmeter auf die Erdoberfläche fällt. Am meisten ist es natürlich bei senkrechtem Einfall und je flacher es entsprechend wird, desto weniger von der Strahlungsleistung kommt bei uns noch an. Wenn man jetzt Solaranlagen zum Beispiel auslegt oder Rechnungen anstellt für die Rentabilität, dann nimmt man ein gewisses Referenzspektrum bei unseren Breitengraden hier von etwa 50 Grad Breite und dann nimmt man das sogenannte AM 1,5. Ja, das heißt, man hat im Mittel etwa einen solchen Lichteinfall, das ist natürlich mal weniger, mal steiler, mal ist es flacher, aber das ist ein Mittelwert. Und dann kommt man auf eine Strahlungsleistung im Maximum von etwa 1000 Watt pro Quadratmeter. So, die Frage ist jetzt, wie kann ich diese Sonnenenergie nutzen? Da gibt es vom Prinzip mehrere Möglichkeiten. Die wichtigste ist die Photovoltaik. Die werden wir heute auf jeden Fall besprechen. Dann gibt es die Photothermik. Ja, Thermik kommt ja von Wärme, das heißt, hier wird aus dem Licht letztendlich Wärme gemacht, zum Beispiel um Brauchwasser zu erwärmen. Es gibt auch noch eine Möglichkeit, Aufwindkraftwerke zu verwenden, wobei das bisher nur prototypweise gelungen ist und es auch momentan nicht wirklich abzusehen ist, ob das mal eine großtechnische Lösung sein wird. Aber da gehen wir auch noch kurz drauf ein dann. Gut, kommen wir zuerst zur Photovoltaik, also zur direkten Umwandlung von Strahlungsleistung in elektrische Energie. Da müssen wir natürlich kurz in die Theorie der verschiedenartigen Materialien oder Leiter, Nichtleiter eingehen. Es gibt vom Prinzip drei verschiedene Materialtypen in dieser Hinsicht. Wir haben hier mal dargestellt, einmal die elektrischen Leiter und wir haben hier in, ja man sieht es vielleicht nicht ganz so gut, ja, in dunkelrot hier das Leitungsband, das Valenzband und dann überlappend dazu das Leitungsband. Das Valenzband in einem Atom ist das Band, oder in einem Kristallgitter ist das Band, das vollständig besetzt ist. Das Leitungsband ist leer oder nur teilweise besetzt. Und ich kann nur einen Stromfluss haben, wenn ich Elektronen im Leitungsband habe. So, da bei einem Metall Valenz- und Leitungsband überlappen, können sich also immer Elektronen im Leitungsband befinden. Und deswegen fließt auch beim Anlegen einer Spannung ein hinreichend großer elektrischer Strom. Der Abstand zwischen Valenzband und Leitungsband bezeichnen wir als Energielücke oder Energiegap. Und der ist natürlich bei einem Leiter, bei einem elektrischen Leiter kleiner als Null. Ja, dann gibt es die Möglichkeit, dass wir eine relativ große Energielücke haben zwischen dem oberen Bereich des Valenzbandes und dem Unterbereich des Leitungsbandes. Das hat zur Folge, dass sich hier die Elektronen befinden, aber im Leitungsband befinden sich keine Elektronen. Und die Energielücke ist so groß, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass Elektronen angeregt werden können, zum Beispiel über thermische Effekte, und dann zum Ladungstransport beitragen können. Typischerweise, wenn die Energielücke größer als 3 Elektronenvolt ist, ja, dann ist es ein so schlechter Leiter, dass man von einem Isolator spricht. Dann gibt es noch dazwischen eine Gruppe, bei denen diese Energielücke so zwischen 0 und etwa 3 Elektronenvolt beträgt. Typischerweise, für die meisten von diesen Stoffen liegt es bei ungefähr einem Elektronenvolt. Dort ist es zwar vom Prinzip auch so, dass hier eine Energielücke existiert zwischen dem Valenzband und dem Leitungsband, aber die ist noch relativ klein, sodass thermische Anregung dazu führen kann, dass ein gewisser Anteil von Elektronen vom Valenzband in das Leitungsband gelangen können und dann zumindest zu einem gewissen Stromfluss oder zu einer gewissen Leitfähigkeit beitragen können. Insbesondere ist es so, dass bei diesen Stoffen, die man eben auch Halbleiter nennt, die Leitfähigkeit mit steigender Temperatur zunimmt. Ja, einfach deshalb, weil aufgrund der Maxwell-Boltzmann-Verteilung mehr Elektronen hinreichende Energie haben bei höherer Temperatur, um ins Leitungsband gehoben zu werden. Bei einem Leiter dagegen ist es ja so, dass der Widerstand mit der Temperatur zunimmt oder entsprechende Leitfähigkeit mit der höheren Temperatur abnimmt, weil zum Beispiel durch Phononenschwingungen, die verstärkt bei höheren Temperaturen auftreten, die Elektronen am Stromfluss gehindert werden, weil sie entsprechend aus ihrer Bewegungsrichtung gestreut werden. Gut, jetzt haben wir also hier unseren Halbleiter. Wir haben hier das Valenzband, wir haben das Leitungsband, wir haben eine Energielücke von etwa 1 Elektronenvolt. Und jetzt kann man sich überlegen, wie viele der Elektronen werden vom Valenzband in das Leitungsband thermisch angeregt. Wenn ich also ein Elektron habe, was vom Valenzband ins Leitungsband springt, dann habe ich natürlich im Valenzband ein Elektron zu wenig. Ich habe gewissermaßen ein Loch im Valenzband und ein Elektron im Leitungsband. Ich kann also so gesehen eine Dichte von Elektronen und Löchern definieren. Die ist natürlich dann gleich groß. Und das Produkt von diesen beiden Dichten kann ich als Ni-Quadrat dann definieren. Und diese Dichte steigt natürlich mit der Temperatur an. Ja, entsprechend dieser Formel hier. Und dann komme ich etwa so bei Raumtemperatur auf Werte von etwa 10 hoch 10 pro Kubikzentimeter. Ja, zum Vergleich, das ist im Vergleich zu Metallen immer noch eine sehr kleine Dichte von freien Ladungsträgern. Ja, die liegt also 12 Größenordnungen niedriger. Bei Metallen habe ich ja sowas in der Größenordnung wie 10 hoch 22 Ladungsträger pro Kubikzentimeter. Und deswegen haben auch Halbleiter eine wesentlich schlechtere Leitfähigkeit als eben Metalle. Aber sie haben eine Leitfähigkeit im Vergleich zu Isolatoren. Natürlich kann ich auch diese Elektronenlochpaare erzeugen über Zufuhr von Energie von außen, zum Beispiel über Licht. Und das passiert auch entsprechend in der Solarzelle. Und die Frage ist jetzt, wenn jetzt also so ein Photon auf so ein Elektron trifft, ja, und es ins Leitungsband hebt, reicht das, um eine Solarzelle schon zu haben? Oder was müssen wir da tun, damit es wirklich funktioniert? Wenn ich erstmal ein Elektronenlochpaar erzeugt habe, nützt es mir noch reichlich wenig. Weil ich muss letztendlich dieses Elektronenlochpaar trennen. Also ich muss eine Ladungstrennung vollführen. Und dazu brauche ich eine sogenannte PN-Grenzschicht. So, was ist das? Ich habe meinen Halbleiter. Ja, da gibt es ja verschiedene. In den meisten Fällen verwenden wir für die Photovoltaik Silizium. Und ich definiere jetzt zwei Bereiche von diesem Halbleiter oder von der Solarzelle, die ich mit verschiedenen Stoffen dotiere. Das heißt, ich bringe Fremdatome in das Siliziumgitter hinein. Und zwar einmal sogenannte P-Dotierungen, einmal N-Dotierungen. Was ist das? Bei der P-Dotierung bringe ich einen Stoff ein, der dreiwertig ist. Und bei der N-Dotierung bringe ich einen fünfwertigen Stoff ein. Also zum Beispiel kann das Bor sein bei dreiwertigen oder es könnte Phosphor sein bei fünfwertigen. Normalerweise ist das Silizium ist vierwertig, das heißt, es bildet in dem Kristallgitter eine Struktur, sodass jedes Elektron von einem Siliziumatom gebunden ist mit Elektronen von anderen Siliziumatomen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier ein fünfwertiges Atom in das Gitter einbaue, dann findet das fünfte Elektron keinen Bindungspartner. Es ist sehr schwach gebunden im Bereich von Millielektronenvolt, sodass eine thermische Anregung bereits ausreicht, um einen Großteil dieser fünften Elektronen ins Leitungsband zu heben. Das heißt, ich habe hier freie Ladungsträger. Ich habe sowas wie ein Elektronengas. Und was macht dieses Elektronengas? Das macht das gleiche wie normales Gas auch. Das heißt, diese Elektronen, die hier freigesetzt werden, die diffundieren. Die verteilen sich erstmal gleichmäßig mehr oder weniger. Das Das heißt, die diffundieren auch in die linke Seite hier in das P-Gebiet. Nicht, weil sie davon angezogen werden, weil erstmal jede Seite für sich ist elektrisch neutral. So, jetzt wandern aber Elektronen auf die linke Seite und das führt dann dazu, dass wir tatsächlich einen Ladungsüberschuss negativer Ladung auf der linken Seite haben und dann einen Ladungsüberschuss bezogen auf die positive Ladung auf der rechten Seite. Die Folge ist ein elektrisches Feld zwischen diesen beiden Bereichen, das entsprechend hier in diese Richtung gerichtet ist, schon so gerichtet ist, ja, von Plus nach Minus. Und wenn wir ein elektrisches Feld haben, haben wir auch eine Spannung. Und diese Spannung, die nennt man entsprechend Diffusionsspannung. Die hängt natürlich davon ab, wie hoch die Dotierungsdichte ist. Es hängt davon ab, wie hoch die Temperatur ist. Und man kann das auch ausrechnen. Ja, das liegt also hier, sieht man, das hängt von der Temperatur ab und vom Logarithmus, dem Produkt aus den beiden Dotierdichten. Diese Diffusionsspannung ist proportional zur Energielücke. Das heißt, wenn wir einen Stoff haben mit größerer Energielücke, wird auch die Diffusionsspannung entsprechend größer sein. Aber typischerweise ist die Diffusionsspannung etwas kleiner als die Energielücke. Ja, man dotiert eben jetzt diese Halbleiter und zwar mit Dichten in der Größenordnung 10 hoch 16 pro Kubikzentimeter. Das heißt ganz grob so, jedes millionste Atom ist ein Fremdatom. Und dann kommt man auf Diffusionsdichten je nach Halbleiter, so zwischen Diffusionsspannungen so zwischen 0,3 und 0,8 Volt. So, wenn jetzt ein Elektronenlochpaar entsteht, weil ein Photon absorbiert worden ist und ein Elektron ins Ladungsband gehoben worden ist, dann besteht immer noch eine elektrostatische Bindung zwischen dem Elektron und dem Loch. Die können also auch wandern. Und es wäre jetzt sehr ungünstig, wenn dieses Elektronenlochpaar wieder rekombinieren würde, was irgendwann zwangsläufig passiert, unter Abstrahlung von Licht. Aber das möchte man eben nicht, weil man möchte eigentlich ja die Elektronen nutzen für die elektrische, für den elektrischen Strom. Und deswegen muss man dieses Elektronenlochpaar trennen. Und das passiert eben dann, wenn dieses Elektronenlochpaar hier in dieser, man nennt es auch Raumladungszone, Raumladungsverarmungszone, sich befindet. Dann haben wir hier das elektrische Feld und dort wird dieses Elektronenlochpaar getrennt. Und zwar derart, dass das Elektron, na, wo ist mein Mauszeiger hier, das Elektron in den N-Gebiet wandert, weil das ist ja leicht positiv geladen, und das Loch wandert in das P-Gebiet. Und danach kann ich vom Prinzip die Elektronen absaugen und für mich nutzbar machen. Jetzt gibt es natürlich eine ganze Reihe von Effekten, die dagegen sprechen oder die das Ganze in der Effizienz reduzieren. Zum einen kann es natürlich eine gewisse Rekombination geben und die gibt es auch. Es kann aber auch sein, dass es zum Beispiel an der Photovoltaik oder Solarzelle zu Reflexionen kommt, ja, weil wir haben hier oben eine Glasschicht und wir wissen ja sogar, dass bei senkrechtem Lichteinfall ein paar Prozent des Lichtes aufgrund des Sprungs des Brechungskoeffizienten zu Reflexionen kommt. Das ist natürlich verlorenes Licht. Wir haben dann auch beispielsweise natürlich Kontaktstreifen an der Oberfläche der Solarzelle, an denen kein Licht eindringen kann. Und wir haben beispielsweise auch die Möglichkeit, dass gar kein Photon absorbiert wird, weil zum Beispiel die Energie des Photons nicht ausreicht, um ein Elektronenlochpaar zu erzeugen. Und das führt alles dazu, dass es einen gewissen Deckungsgrad gibt, der auf jeden Fall kleiner als die 100% ist vom Sonnenlicht. Wie ich schon sagte, die Rekombination ist natürlich unerwünscht und das kann man dann in den Griff bekommen, zumindest halbwegs, indem man sehr reines Material verwendet. Und deswegen, zumindest bei bestimmten Solarzellen, nimmt man mono- oder polykristalline Solarzellen. Und das Ganze wird auch dann in einem Reinraum tatsächlich hergestellt und montiert, weil eine gewisse Unreinheit des Materials, das sind letztendlich Gitterfehler, Und diese Gitterfehler, die führen zu einer verstärkten Rekombination. Und das möchten wir eben verhindern. Gut, jetzt haben wir also hier so eine Solarzelle. Die sieht vom Prinzip aus wie eine Diode. Und wir haben also hier oben den N-Bereich und den P-Bereich. Hier ist die Zone, in der die Ladungen getrennt werden. Und jetzt kann ich vom Prinzip Licht drauf schicken. Da entstehen also hier Elektronenlochpaare. Jetzt kann ich folgende Sachen machen. Ich kann beispielsweise die beiden Pole der Solarzelle einfach offen lassen. Das heißt, ich verbinde die beiden mit einem Voltmeter. Dann fließt natürlich kein Strom, ja, weil das Voltmeter hat per Definition einen unendlich hohen Widerstand. Was ich dann messe, ist eine Leerlaufspannung oder gerade die Diffusionsspannung tatsächlich. Allerdings fließt kein Strom und damit ist die Leistung, die die Zelle liefert, null, ja, wegen U mal I. Ich kann aber auch die beiden Enden kurz schließen und dazwischen einen Ampermeter einschalten. Und dann werden die Elektronen hier wirklich abgesaugt und fließen in den P-Bereich zurück. Dann habe ich zwar den maximalen Strom, aber ich habe keine Spannung mehr, ja, wegen dem fehlenden Widerstand bei dem Kurzschluss, sodass auch in diesem Fall die Leistung der Zelle null ist. Im Gegensatz zu einem klassischen Kurzschluss, wo ich also eine Spannungsquelle habe, zum Beispiel eine Batterie, ist der Strom hier begrenzt, weil der Strom ist begrenzt aufgrund der Anzahl der von den Photonen nachgelieferten Elektronen. Gut, jetzt die Frage, wie groß ist eigentlich der maximale Wirkungsgrad von einer Solarzelle? Das kann man ausrechnen. Das ist im Detail nicht ganz trivial, deswegen will ich das nur so schematisch darstellen. Man kann den sogenannten photovoltaischen Grenzwirkungsgrad berechnen. Da gehen eine ganze Reihe von Annahmen ein, ähnlich wie beim Bethe'schen Gesetz bei der Windenergie. Zum Beispiel gehen wir davon aus, dass die Sonne ein perfektes Schwarzkörperspektrum besitzt mit einer Temperatur von 5800 Kelvin. Wir gehen davon aus, dass alle Photonen, die eine Energie haben, größer als die Energielücke, auch absorbiert werden. Wir gehen davon aus, dass es keine Reflexions- oder Transmissionsverluste gibt, es gibt keine Rekombination und es gibt keine thermische Abstrahlung der Zelle. Ja, zum letzten Punkt möchte ich kurz was sagen. Natürlich gibt es eine thermische Abstrahlung, wenn nämlich die Temperatur der Zelle höher ist als die Umgebungstemperatur. Wir wissen ja, dass die Abstrahlung mit der vierten Potenz der Temperatur ansteigt. Das heißt, wenn so eine Solarzelle dann 70, 80 Grad Celsius besitzt, dann gibt es eine signifikante Abstrahlung, wenn die Umgebungstemperatur vielleicht nur 30 Grad beträgt. Ja, davon gehen wir aus, dass es nicht existiert, diese Abstrahlung. Ja, sonst würde das zu sehr verkompliziert werden. Und dann können wir den Wirkungsgrad ausrechnen, indem wir, ähnlich wie bei der Windenergie, die maximale elektrische Zellenleistung bestimmen und das teilen durch die Strahlungsleistung der Sonne. Nun, die Strahlungsleistung der Sonne, die kennen wir natürlich, ja. Und das ist hier im Endeffekt das Stefan-Boltzmann-Gesetz da hinten, wobei T halt die Temperatur der Sonnenoberfläche ist. Und hier oben, das ist das Verhältnis eben wieder im Quadrat zwischen Sonnenradius und Abstand Erde-Sonne. Und das hier, die Fläche AZ, ist die Solarzellenfläche. Die elektrische Energie der Zelle ist jetzt vom Prinzip das Integral über die Planck'sche Kurve und da muss ich integrieren über die Frequenz. Allerdings integriere ich nicht über alle Frequenzen, sondern ich beginne erst bei der Grenzfrequenz, ab der die Absorption möglich ist, weil die Energie der Photonen einen gewissen Wert überschritten hat, nämlich die Energielücke und dann bis zu unendlich. Wobei dieses Phi da hinten ist gerade der spektrale Photonenstrom, also im Wesentlichen ist das die Planck'sche Kurve. So, das kann man dann machen und man kann da wie gesagt rumrechnen, das ist da alles ein bisschen langwierig, ja, das sind also mehrere Seiten, wenn man das explizit macht, ja. Und dann bekomme ich am Schluss dieses Integral hier, was ich lösen muss. Ja, da sieht man, das ist im Wesentlichen hier die Planck'sche Kurve hier. Und dieses Integral kann man jetzt lösen. Da kann man irgendwo in irgendwelchen MATLAB oder irgendwelchen Programme eingeben und gucken, was dabei rauskommt. Und da kommt entsprechend dieser Term hier raus für das Integral hier. Das ist also hier die dritte Potenz der Frequenz, ja, mal k mal ts durch h mal nü, Grenzfrequenz hoch 4, mal einen Faktor g oder eine Funktion g von x, wobei x hier gerade h mal nü durch k mal t ist und g selbst ist diese Funktion hier. Und wenn ich das dann alles einsetze und ausrechne, dann kann ich diese Funktion für den Wirkungsgrad plotten. Und zwar, woran ich interessiert bin, wie hängt jetzt der Wirkungsgrad ab von der Breite der Energielücke im Halbleiter? Ja, das ist durchaus, also wir erwarten zumindest, dass der Wirkungsgrad nicht konstant ist, also unabhängig ist von der Energielücke, aus folgenden Gründen. Wenn wir Energielücke haben, die sehr, sehr klein ist, sagen wir 0,1 Elektronenvolt, dann bedeutet das, dass zwar Photonen bereits mit 0,1 Elektronenvolt, also irgendwo im Infrarotbereich, absorbiert werden können, aber die meisten Photonen im sichtbaren Bereich würde die meiste Energie verloren gehen, weil jedes Photon liefert genau ein Elektron und nicht zwei oder drei, auch wenn es viel mehr Energie hat. Die Elektronen, die dann ins Leitungsband gehoben werden, die haben eine Überschussenergie, die letztendlich über Stöße ans Gitter abgegeben wird und zur Erwärmung führt. Wenn die Energielücke sehr groß ist, dann kann ich zwar die hochenergetischen Photonen sehr gut nutzen, aber die ganzen nieder- und mittelenergetischen Photonen gehen verloren, weil sie gar nicht absorbiert werden. Also wird es irgendwo ein Maximum geben zwischen den beiden Grenzfällen, sehr kleine und sehr große Energielücke. Ja, und das sehen wir hier. Wir sehen also diese jetzt hier verschiedenen Materialien, die der Anteil des Lichtes, das genutzt werden kann. Also diese senkrechte Linie, das ist zum Beispiel dann für das Material Germanium die Grenzfrequenz, liegt so bei 0,7 Elektronenvolt. Das heißt, darunter wird gar keine Photonen absorbiert. So, dann springt es nach oben und ich kann 100% des Lichtes nutzen, genau an dieser Frequenz hier. Na. So, wenn jetzt die Energie der Photonen ansteigt, dann sinkt der Anteil der Energie, die ich nutzen kann, weil zwar jedes Photon absorbiert wird, aber ich nur einen Teil der Photonenenergie nutzen kann. So, wenn ich jetzt entsprechend einen Halbleiter habe, das ist Galliumphosphat, dann hat das eine relativ große Energielücke. Das heißt, alles hier vorne dran, das verliere ich. Dafür kann ich bei den hochenergetischen Photonen einen relativ hohen Anteil nutzen. Und jetzt muss man halt schauen, wie groß ist jeweils diese Fläche unter diesen farbigen Kurven im Vergleich zum Gesamtfläche des Sonnenspektrums. Und wenn man das macht, dann bekommt man diese Kurve hier. Das ist jetzt der photovoltaische Grenzwirkungsgrad als Funktion der Energielücke. Und da sieht man also, wenn ich gar keine Energielücke habe, dann ist der Wirkungsgrad 0. Und wenn die Energielücke zu sehr großen Werten geht, dann geht der Wirkungsgrad auch gegen 0. Und wir sehen, dass es ein Maximum gibt, das liegt ungefähr bei einem Elektronenvolt oder ein bisschen drüber und hat dann sein Maximum bei etwa 0,45. Das heißt, egal welches Material ich verwende, der maximale Wirkungsgrad einer Solarzelle beträgt etwa 45%, rein theoretisch, mehr geht nicht. Und das ist zufälligerweise bei Silizium. Vielleicht auch nicht zufälligerweise, aber Silizium ist halt ein Material, was sehr häufig ist, was gut verfügbar ist. Und auch gerade bei diesem Material haben wir eben einen vergleichsweise hohen Wirkungsgrad. sodass es insgesamt ganz gut passt. Wir werden gleich noch sehen, dass es ein paar Tricks gibt, mit denen man trotzdem einen höheren Wirkungsgrad erzielen könnte. Das Problem ist nämlich, dass diese 45% oder 44% natürlich fantastisch wären, wenn wir die als Wirkungsgrad hätten. Aber in Realität haben wir diese ganzen Effekte, die wir vorhin ausgeschlossen haben, natürlich mit drin. Ja, Reflexion, Rekombination und so weiter und so weiter. Und wenn wir uns jetzt reale Wirkungsgrade von Solarzellen anschauen, dann sieht man bei Siliziumzellen, ja, da gibt es also verschiedene Arten von Siliziumzellen. Das eine sind hier die amorphen Siliziumzellen, da wird einfach eine Siliziumschicht auf dem Substrat aufgedampft. Da haben wir Wirkungsgrade zwischen 5 und 10%, also deutlich niedriger, das heißt sowas wie Faktor 10, 5 bis 10 niedriger als der theoretische Wirkungsgrad. Dann haben wir die Polykristallinen, die liegen im Bereich so 10 bis 15%, und die Monokristallinen liegen so bis 20% etwa. Das heißt ganz grob, man erreicht mit den besten Solarzellen nicht mal die Hälfte des photovoltaischen Grenzwirkungsgrades. Und da ist auch nicht viel mehr rauszuholen in Zukunft. Ja? Vielleicht 1% nochmal, aber jetzt keine 10%. Jetzt ist es ja so, ich habe es vorhin schon erwähnt, dass zumindest die kristallinen Siliziumzellen, die einen erhöhten höheren Wirkungsgrad haben, gewisse Reinheitsanforderungen erfüllen müssen, um eben dann auch zu diesem hohen Wirkungsgrad überhaupt zu kommen, weil sie die Rekombination reduziert haben. Und jetzt kann man mal ausrechnen, wie gut die Energiebilanz eigentlich ist von so einer Zelle. Und da muss man einfach mal schauen, wie viel Energie brauche ich, um so eine Zelle herzustellen. Da gibt es also verschiedene wichtige Produktionsschritte natürlich. Ja? Also zum Beispiel hier, ich habe Rohsilizium, muss ich erstmal erzeugen, das hat eine gewisse Reinheit, so 98%. Ja, das wird also aus Quarz im Endeffekt erzeugt dann. Ja, da brauche ich eine gewisse Menge, das liegt ungefähr so etwas wie 150 Kilowattstunden pro Kilogramm Silizium. Dann wird das Ganze in Salzsäure aufgelöst, dann entsteht Silangas, ja, SiH4, das wird dann destilliert, um zu einer höheren Reinheit zu bekommen, dann wird es wieder abgeschieden an Stäben und dann bekommt man also eine gewisse Kristallstruktur. Dann hat man die Waferproduktion, das heißt, ich habe so einen Einkristall, der dann in Scheiben geschnitten werden muss, da habe ich gewisse Trennverluste und ich brauche eine gewisse Scheibendicke, so 200 bis 300 Mikrometer ungefähr. Danach muss das Ganze dotiert werden, gereinigt werden, dann kommen Siebdruckprozesse, weil ich muss ja die Elektroden dann später noch drauf bekommen, die Kontakte. Dann muss ich die Module herstellen für die Solarzelle und so weiter. Und wenn ich das alles berücksichtige, dann komme ich ungefähr auf 800 Kilowattstunden pro Kilogramm Solarzelle. Das ist dann ungefähr, also ein Kilogramm gibt mir ungefähr ein Quadratmeter Solarzellenfläche später. Und jetzt kann ich schauen, wie viel Energie so ein Quadratmeter Solarzelle im Laufe ihres Lebens an Energie produziert und kann das also in Verhältnis setzen. Und in Deutschland haben wir als gemittelte Leistung, also als sogenannte gemittelte Peakleistung nennt man das, 1 Kilowatt pro Quadratmeter, das entspricht diesem Spektrum AM 1,5. Und wir haben ungefähr 1000 Volllaststunden pro Jahr mit dieser Leistung. Ja, das heißt, wir haben 1000 Kilowattstunden im Jahr, die an Sonnenenergie pro Quadratmeter bei uns auf den Boden fallen. Wenn wir jetzt einen Wirkungsgrad von 15% hätten, dann heißt es 150 Kilowattstunden pro Jahr liefert die Solarzelle. So, jetzt kann ich jetzt in Relation setzen zu den 800 Kilowattstunden, die ich brauche, um die Solarzelle herzustellen. Und dann sieht man, das ist ungefähr ein Faktor 5. Das heißt, die Amortisationszeit beträgt 5 Jahre. Ja, also nach 5 Jahren hat die Solarzelle ihre Energie erzeugt, die sie für die Produktion gebraucht hat. Unter der Annahme, dass eine Solarzelle 20 Jahre im Betrieb ist, kann ich dann das Verhältnis bilden zwischen der Energie, die sie im Laufe ihres Lebens produziert, zu der Energie, die man gebraucht hat, um sie herzustellen. Und dann wären wir sowas wie bei dem Energieerntefaktor wieder. Und das liegt dann bei ungefähr 4. Gut. Jetzt hatte ich auch schon diese Silizium-Dünnschichtzellen oder Amorphenzellen erwähnt. Also ich muss dazu sagen, dass 99% der Zellen, die Sie sehen, sind diese Multi- oder Poly- oder monokristallinen Zellen. Eine andere Möglichkeit eben sind diese Dünnschichtzellen mit einem geringeren Wirkungsgrad. Ja, dazu will ich Folgendes sagen. Also wir haben hier mal dargestellt die Energie gegen den Wellenvektor in der Bandstruktur von dem Kristall. Und da haben wir hier das Valenzband und hier haben wir das Leitungsband. Und dazwischen ist entsprechend die Energielücke oder das sogenannte verbotene Band. So, und kristallines Lithium ist jetzt ein sogenannter indirekter Halbleiter, also das was aus dem die meisten Zellen eben bestehen. Und das besitzt eine relativ große Absorptionslänge. Ja, das heißt, Licht fällt auf die Solarzelle und es dauert im Mittel, braucht es 156 Mikrometer an Dicke, damit das Licht vollständig absorbiert wird. Und deswegen müssen diese kristallinen Lithiumzellen auch entsprechend eine gewisse Dicke haben von ungefähr 0,2 mm. Wenn die wesentlich dünner wären, dann würde ein Großteil von dem Licht gar nicht absorbiert werden. Und deswegen brauchen wir diese hohe Reinheit von diesen Zellen, um bei dieser großen Schichtdicke die Rekombinationsrate möglichst niedrig zu halten. Warum das so ist überhaupt, dass die Absorptionslänge so groß ist, liegt einfach daran, dass das Maximum vom Valenzband nicht mit dem Minimum vom Leitungsband übereinstimmt und dadurch die Wahrscheinlichkeit für eine Absorption deutlich geringer ist. Wenn ich dagegen amorphes Lithium verwende, also einfach Lithium aufdampfe, ohne wirklich eine Kristallstruktur, dort haben wir einen sogenannten direkten Halbleiter. Das zeichnet sich dadurch aus, dass das Maximum vom Valenzband beim gleichen K-Wert ist wie das Minimum vom Leitungsband und damit die Absorptionswahrscheinlichkeit wesentlich höher ist. Das heißt, ich muss die Zelle nicht so dick machen, um zur gleichen Absorptionswert zu kommen, nämlich nur wenige Mikrometer. Und deswegen kann ich dünne Schichten verwenden. Und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit für Rekombinationen natürlich auch entsprechend geringer und ich habe geringere Reinheitsanforderungen. Zusätzlich habe ich Materialeinsparungen und damit auch geringere Kosten. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Das Problem bei den Siliziumzellen ist folgendes, jetzt bei den amorphen Siliziumzellen. Ich habe ja gesagt, die haben kein reguläres Kristallgitter, wo schön jedes Lithiumatom mit einem anderen in so einem tetraedrischen Gitter verbunden ist, sondern die haben ja eine amorphe Struktur. Und natürlich eine amorphe Struktur, das kann ich jetzt im Vergleich zu einem Kristall auch sehen als eine Struktur mit einer hohen Zahl an Koordinationsdefekten oder Kristalldefekten. Und das führt natürlich dazu, dass bezogen auf eine gleiche Schichtdicke die Rekombinationsrate höher ist als bei einer kristallinen Zelle. Ja? Aber dadurch, dass sie so dünn sind, wird dieser Effekt überkompensiert. Was man macht, aber trotzdem, um die Rekombinationsrate noch niedriger zu machen, man baut Wasserstoff ein in diese Kristallstruktur hier oder in diese amorphe Struktur, um Siliziumbindungen abzusättigen, in den Fällen, wo das Lithium zum Beispiel nur 3 Bindungspartner hat statt 4. Und dann kriegt man das sogenannte hydrogenisierte amorphe Silizium. Da gibt es verschiedene Verfahren. Und wenn man das mal optimal macht, dann kommt man zu Wirkungsgraden bis zu 10% etwa. Allerdings gibt es einen Effekt, der nachteilig ist, nämlich man beobachtet, dass wenn man eine neue amorphe Siliziumzelle hat, dass sie in den ersten 200 Stunden des Betriebes unter Volllast etwa 20% Wirkungsgrad einbüßt. Das ist der sogenannte Stapler-Fronsky-Effekt. Und man vermutet, dass dieser Effekt darauf begründet ist, dass unter der Einstrahlungsleistung, gerade für die höherenergetischen Photonen, eine ganze Reihe von Silizium-Wasserstoff-Brückenbindungen hier aufgebrochen werden und damit wieder die Anzahl der Defekte ansteigt und deswegen die Rekombinationsrate und deswegen sinkt der Wirkungsgrad. Aber wenn Sie so eine Zelle kaufen und da steht 10% Wirkungsgrad, dann ist dieser Effekt bereits eingerechnet. Diese Zellen würden sich zum Beispiel dann lohnen, auch bei dem geringeren Wirkungsgrad, in sehr sonnenreichen Gebieten, die, sage ich mal, wo Fläche keine große Rolle spielt. Ja, also zum Beispiel in Wüstenregionen, ob ich jetzt 20 Quadratkilometer mit solchen Zellen zupflastere oder nur 10 Quadratmeter mit Zellen mit dem doppelten Wirkungsgrad, ist relativ egal. Ja, am Schluss wären die Kosten für diese Zellen hier deutlich geringer oder auch die Energiekosten deutlich geringer, weil der Preis von diesen Zellen ist weniger als die Hälfte von den multikristallinen oder kristallinen Zellen. Dagegen bei uns, wenn jemand sich eine Solaranlage aufs Dach macht, da kommt es eher darauf an, dass man für eine gegebene Fläche möglichst viel Energie produziert, weil man hat ja auch gewisse Basiskosten, wie zum Beispiel die Wechselrichter und dergleichen. Da lohnt es sich eher, auf Solarzellen mit einem hohen Wirkungsgrad zurückzugreifen. Ich habe eben aber schon angedeutet, dass es gewisse Tricks gibt, mit denen man den Wirkungsgrad von Solarzellen erhöhen kann. Zumindest in der Theorie und auch in Prototyppraxis. Und zwar, man kann den Wirkungsgrad von der Solarzelle vorwiegend erhöhen, indem man die Quantenausbeute des Lichtes erhöht. Gut, jetzt haben wir gesehen, nach der Theorie gibt es da einen photovoltaischen Grenzwirkungsgrad und mehr geht nicht. Aber wir können Folgendes machen. Wir können ja theoretisch zwei Zellen übereinander legen mit verschiedenen verschiedenen Halbleitermaterialien, die verschiedene Energielücken besitzen. So, und wie sieht es dann aus und warum funktioniert das? Links soll die lichtzugewandte Seite sein und rechts die lichtabgewandte Seite. Das heißt, das Licht kommt von links. So, und dann macht man in der lichtzugewandten Seite eine Solarzelle mit einer relativ großen Energielücke, sodass also nur das Licht absorbiert wird, was eine hinreichende Energie hat, nämlich dem H mal μ 1. Für den Rest ist die Zelle transparent für die niederenergetischen Photonen. Dann macht man aber hinten dran eine zweite Zelle mit einer kleineren Energielücke und die Photonen, die von der ersten nicht absorbiert worden sind, werden in der zweiten Zelle absorbiert, sofern die Energie größer als H mal μ 2 ist. Das Ganze könnte ich jetzt noch theoretisch weitermachen mit H mal μ 3, noch eine kleinere Energielücke. Und dadurch kann ich den Wirkungsgrad erhöhen. So, und wenn man jetzt das Ganze mal anschaut, wir haben das gleiche Bild eigentlich wie vorher, wo wir den photovoltaischen Grenzwirkungsgrad hatten. Ja, also hier das Sonnenspektrum und unterhalb der Kurve, das ist der nutzbare Teil des Spektrums. So, und das ist jetzt mal für so eine Stapelzelle, die mit vier Schichten ausgestattet ist. Ja. Und dann sehen wir also praktisch die Charakteristik von jeder einzelnen Solarzelle. Ja. Wir sehen also hier, das ist die mit der kleinsten Energielücke, ja, da geht es senkrecht nach oben. Dann haben wir diese Charakteristik, dann würde es normalerweise ja jetzt hier so runtergehen. Aber jetzt kommt die zweite Zelle mit einer etwas größeren Energielücke, die dritte und die vierte. Ja, und so kann ich mich nach und nach an das Sonnenspektrum sozusagen heranarbeiten und es immer besser abbilden. Wenn ich jetzt mal, das habe ich nicht gemacht, aber wenn man das jetzt mal ausrechnen würde, wie das Verhältnis von der roten zu der schwarzen Fläche ist, ja, dann würde man jetzt wahrscheinlich irgendwo bei 80% Wirkungsgrad landen. Natürlich auch nur wiederum unter diesen mathematischen Voraussetzungen oder unter den Annahmen wie keine Rekombination und dergleichen. Das Problem bei der Sache ist, dass diese Zellen natürlich sehr teuer sind. Ja, ich habe Zellen, die Materialien, ich muss ja ein anderes Material als Lithium nehmen und tendenziell sind die anderen Materialien deutlich teurer, auch in der Herstellung. Und es würde keinen Sinn machen, jetzt flächenmäßig so große Solarzellen zu entwickeln wie für Lithium-Solarzellen. Das heißt, ich muss versuchen, die Preise runterzubekommen. Und das kann man machen, indem ich gar nicht das Licht einfach nur drauf strahlen lasse und entsprechend eine große Solarzellenfläche brauche, sondern ich mache eine vergleichbar kleine Fläche von der Solarzelle, vielleicht nur statt 1 Quadratmeter nur 1 Quadratzentimeter, und muss dann das Licht von diesem Quadratmeter konzentrieren auf das eine Quadratzentimeter. Ja, das kann ich machen, zum Beispiel, indem ich einen Spiegel habe, ja, der hätte dann zum Beispiel 1 Meter Durchmesser, und dann im Brennpunkt würde eben die kleine 1 Quadratzentimeter große Stapelzelle sitzen. Das Ganze kann ich auch machen mit einer Linse. Ja. Ich habe eine Linse hier, die dann das Licht auf die Solarzelle hier fokussiert. Das Ganze hat natürlich ein bisschen Nachteile natürlich, ja, weil jetzt ist es so, dass ich natürlich, wenn ich das Sonnenlicht konzentriere, dann bekomme ich nach dem Stefan-Boltzmann-Gesetz auch eine erhöhte Temperatur an der Solarzelle. Ja, das steigt mit der vierten Wurzel aus der Abstrahlungs-, aus der Leistung, aus der Flächenleistung. Nur als Beispiel, wenn ich Faktor 10.000 des Sonnenlicht konzentrieren würde, dann würde die Temperatur um einen Faktor 10 ansteigen. Ja, das heißt, von 300 Kelvin auf 3000 Kelvin bedeutet, die verdampft einfach. Gut, deswegen macht man erstens mal keine Faktor 10.000 in der Konzentration des Lichtes, sondern irgendwas zwischen 300 und 2000. Aber selbst das führt zu einer sehr starken Erwärmung im Bereich mehrere hundert Grad, das dann im Umständen auch die Lebensdauer der Zelle reduziert. Deswegen werden diese Zellen gekühlt. Und noch was macht die Sache komplizierter, nämlich während eine normale Solarzelle selbst bei bewölktem Himmel oder bei diesigem Himmel eine gewisse Strahlungsleistung verarbeiten können diese Zellen nur dann Energie produzieren, wenn wir direktes Sonnenlicht haben, das auch wirklich fokussiert werden kann. Ja, das heißt, wenn wir direktes Sonnenlicht haben, Sonnenschein, dann fällt das Licht ja parallel auf die Solarzelle beziehungsweise parallel auf den Spiegel oder auf die Linse und kann entsprechend fokussiert werden. Das Licht, was wir bei bewölktem Himmel haben, ist vorwiegend gestreutes Licht. Das kommt aus allen möglichen Richtungen. Das können Sie gar nicht fokussieren. Ja? Sie können gerne mal mit einer Lupe bei Regenwetter gucken, ob Sie einen Brennpunkt finden. Den werden Sie nicht finden. Das heißt, für diese Zellen, die können nur dann Energie produzieren, wenn sie direktes Sonnenlicht haben, also sprich wirklich Sonnenschein. Bei unseren Breiten würden diese Zellen nicht wirklich Sinn machen, aber in Wüstenregionen wäre das eine Option. Und noch was braucht man natürlich. Damit diese Fokussierung auch funktioniert, muss natürlich entweder das System Solarzelle-Linse oder das System Spiegel und Solarzelle mit dem Sonnenlicht, mit der Sonne automatisiert mitgeführt werden, ja, damit sie auch fokussieren können. Gut, das sind natürlich grundlegende Untersuchungen. Ja, also ich glaube nicht, dass Sie momentan sowas kaufen können, aber es gibt trotzdem Institute, die sich damit beschäftigen. Zum Beispiel das Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme in Freiburg. Und da haben Sie jetzt zum Beispiel so ein Solarzellenmodul, das entsprechend aus diesen Stapelzellen besteht. Ja, man erkennt es nicht besonders gut hier, die sitzen hier unten drin, ja, die sind also wirklich nur wenige, so, also maximal einen halben Quadratzentimeter groß. Ja. Und hier oben haben Sie jeweils die etwa 10 cm großen Linsen, das sind meistens Fresnel-Linsen, dafür brauchen Sie keine gute Abbindungsqualität, ja, das sind im Endeffekt Pfennig- oder Cent-Produkte, mit denen dann das Licht hier auf diese einzelnen Solarzellen hier, die kleinen, dann fokussiert wird. Und dann bekommen Sie entsprechend auch einen höheren Wirkungsgrad als mit den klassischen Lithiumzellen. Ja? Also so ein Modul hier liefert einen Wirkungsgrad von ungefähr 28%. Immerhin, ja, also ist es deutlich mehr als die besten Siliziumzellen. Das heißt, das Prinzip funktioniert. Allerdings sind wir natürlich immer noch weit weg von irgendeinem theoretischen Wirkungsgrad, aber das ist halt bei der Solarenergie nun mal so. Ja, hier unten sieht man halt nochmal, warum das bei uns keinen großen Sinn machen würde. Ja. Wir haben hier unten im Laufe eines Jahres die Strahlungsleistung in Wattstunden pro Quadratmeter und Tag. Das ist also jeder Bin ist hier praktisch ein Tag. Und da sieht man also hier die Einhüllende, die obere Einhüllende. Das wäre sozusagen der Fall, wenn wir also immer Sonnenschein hätten. Und da sieht man also diese hellgrauen Bins, das ist die Tage, an denen Sonnenschein war. Mal mehr, mal weniger an einem Tag. Das kann genutzt werden für diese Zellenart. Das, was hier unten ist an Strahlungsleistung, das ist die diffuse Strahlung, die zum Beispiel auftritt, wenn eine Wolke davor kommt oder wenn es mal bewölkt ist. Die würde auf jeden Fall verloren gehen mit diesen Zellen. Und damit würde der Wirkungsgrad natürlich wieder sinken, so gesehen, ja? Weil das gehört ja mit zur Strahlungsleistung der Sonne. Deswegen, wie ich sagte, ist das was in Zukunft eventuell für eher die sonnenreichen Wüstenregionen. Vom Prinzip ist es so, dass eine Solarzelle eine Fotodiode ist, in Durchlassrichtung. Das hier ist das die klassische Kennlinie für eine Diode. Ja, hat hier den Verlauf hier. Und die Solarzelle wird jetzt im Endeffekt in diesem schmalen Bereich hier betrieben. Und da zoomen wir jetzt mal rein. Das ist nämlich diese Kurve jetzt letztendlich hier, ja, die hier. Und das ist die sogenannte Kennlinie von der Solarzelle. Dabei tragen Sie einmal auf hier den Zellenstrom gegen die Zellenspannung. Ja. Und wir haben ja vorhin schon diese beiden Extremfälle gehabt, einmal den Leerlauf und einmal den Kurzschlussfall. Ich glaube, mal was gucken, ob das kommt. Nee, kommt. Ja, kommt noch. Wenn Sie den Kurzschlussfall haben, ja, das heißt, Sie verbinden die beiden Pole direkt mit einem Strommessgerät, dann haben Sie den maximalen Strom, aber dafür keine Spannung, dann sind Sie hier. Und wenn Sie den Leerlauffall haben, dann haben Sie keinen Strom, aber die maximale Spannung. Und dazwischen haben Sie halt irgendwie einen gewissen Strom, der dann langsam abfällt bei steigender Spannung. Und da ja das Produkt U mal I eine Leistung ist, entspricht hier eine Fläche in einem Diagramm eben eine Leistung. Und Sie können jetzt für jeden Punkt hier auf dieser Kurve ein Rechteck einbeschreiben, so wie hier dargestellt. Und dieses Rechteck oder diese Rechteckfläche ist dann die Leistung der Solarzelle an dem jeweiligen Punkt. Und es ist klar, dass natürlich die Leistung an den beiden Punkten Kurzschluss und Leerlauf 0 ist. Das heißt, dazwischen muss es irgendwo ein Maximum geben. Und das liegt typischerweise so in dem Bereich hier. Und wenn Sie jetzt die Leistung eben dann auftragen hier, dann sehen Sie hier eben 0, dann steigt es erstmal an, relativ linear, weil es steigt dann wesentlich mit der Zellspannung an, weil der Strom ist ja über lange Zeit hier oder über große Bereiche hier konstant. Und dann gibt es irgendwo das Maximum und dann fällt es relativ stark ab. Und dieser Punkt hier, das ist der Arbeitspunkt dann eben für die meisten Solarzellen, sondern der Maximum Power Point. Und dort wird also eine Solarzelle betrieben. Gut, es gibt im Anfängerpraktikum einen Versuch zur Messung von Solarzellen. Der eine oder andere von Ihnen hat den wahrscheinlich auch gemacht. Das Problem bei der Sache ist folgendes jetzt, wenn Sie jetzt Leerlauffall messen, dann können Sie eben nur die Spannung messen, die maximale, oder wenn Sie das Strommessgerät anschließen, dann können Sie entsprechend nur den Kurzschlussstrom messen. Wenn Sie jetzt irgendwo auf der Kurve dazwischen was messen wollen, dann müssen Sie ja Strom und Spannung gleichzeitig messen. Ja, das heißt, Sie müssen dann, brauchen einen Widerstand, ja, weil der Widerstand letztendlich bestimmt dann, wie groß die Zellspannung ist, ja. Bei der Widerstand unendlich, dann haben Sie die Leerlaufspannung und bei R gleich 0 haben Sie Kurzschlussfall und dann können Sie jetzt das R variieren und können dann die Spannung hier parallel zu dem Widerstand messen und den Strom halt dann in Reihe. Und dann können Sie es auch gleichzeitig machen. Und wenn man das dann macht, das ist wirklich eine Messung aus diesem Praktikumsversuch, ja, dann sieht man halt diesen typischen Verlauf in der Kennlinie der Salatzelle, ja, hier Richtung Kurzschluss, hier Richtung Leerlauf. Und dann sieht man mal für drei Werte hier oder drei Wertepaare das einbeschriebene, die einbeschriebene Rechteck. Und irgendwo hier in dem Bereich wird dann auch die maximale Leistung dieser Zelle sein. Jetzt ist es so, dass Solarzellen sich natürlich erwärmen, wenn die Sonne drauf scheint, weil es führt zu einer Absorption von Strahlung und nur ein Teil davon wird umgewandelt in elektrische Energie und wird abgeführt. Ein Großteil der Leistung wird letztendlich tatsächlich in Wärme umgewandelt und führt zu einer Temperaturerhöhung. Und das ist ein altbekanntes Phänomen, dass der Wirkungsgrad von Solarzellen mit steigender Temperatur abnimmt. Ja, und zwar ist es so, dass unter anderem die Spannung der Solarzelle abnimmt, ja, so typischerweise, es hängt ein bisschen von der Solarzelle natürlich ab, aber typischerweise abnimmt mit etwa 2,2 Millivolt pro Kelvin. Und entsprechend sieht man das mal hier, das ist schon ein deutlicher Effekt, ja, also wenn Sie zum Beispiel bei 0 Grad das Ganze betreiben, haben Sie zum Beispiel 0,7 Volt Zellspannung. Wenn Sie dann auf 75 Grad gehen, sind Sie nur noch bei etwa 0,4 Volt Zellenspannung. Unter der Annahme, dass der Strom gleich bleibt, was aber auch nicht wirklich stimmt, ja, nimmt auch leicht ab mit der höheren Temperatur, bedeutet es, Sie haben sowas wie 40% Verlust im Wirkungsgrad, wenn die Solarzelle 75 Grad warm geworden ist. Ja. Gut, wir hatten beim Wind so eine ähnliche Karte gehabt, das heißt, wo sind gute Gebiete in Deutschland für die Windenergie? Hier sieht man mal so eine Grafik für die Strahlungsleistung der Sonne in Deutschland. Und hier sieht man im Gegensatz zum Wind ein Nord-Süd-Anstieg. Ja, das heißt, tendenziell ist im Norden eine geringere Gesamtstrahlungsleistung oder sogenannte Globalstrahlung. Im Süden dagegen höher, wobei es tatsächlich einzelne Orte, das sieht man glaube ich hier nicht im Detail, einzelne Orte gibt es tatsächlich, die haben, gehören mit zu den sonnenreichsten Orten tatsächlich insgesamt, ja. Aber das ist nicht, gilt nicht großflächig. Man sieht vor allen Dingen hier so wirklich der süddeutsche Raum, das heißt die südlichen Mittelgebirgen südlich des Mains, die haben hier, sind sehr bevorzugt, was die Gesamtstrahlungsleistung angeht. Gut, die Bilder, die haben wir schon teilweise, zumindest das linke, haben wir schon mehrfach jetzt gesehen gehabt, ja. Wie also auch hier diese Schwankungen auftreten natürlich, ja, in der Strahlungsleistung, damit auch in der Energieproduktion der Zelle. Das hier ist noch ganz interessant, weil das alles eigentlich diese Dramatik darstellt, die zeigt, wie die Strahlungsleistung variiert im Laufe eines Tages für verschiedene Tage im Jahr. Ja, wir haben also hier zum Beispiel drei Fälle. Einmal einen 2. Juli, das ist die gelbe Kurve. Das ist jetzt ein sonniger Tag, das heißt, wir haben hier komplett Strahlungsleistung von der Sonne, als direkte Strahlung. Ja, dann geht die Sonne ungefähr sowas wie hier um 4:30 oder sowas, um 4:30 auf, dann beginnt die Strahlungsleistung anzusteigen bis mittags und dann geht die Sonne unter, hier in dem Fall um 21 Uhr. Ja, so. Und jetzt kann man entsprechend dann diese Gesamtfläche natürlich berechnen. Und dann kämen dann so und so viele Kilowattstunden pro Quadratmeter raus. Jetzt betrachte ich mal den 28. Dezember. Ebenfalls ein sonniger Tag. Das ist die rote Kurve hier. Da sehe ich schon einen sehr deutlichen Unterschied. Ja. Ich weiß nicht genau, wie groß die Flächen im Verhältnis sind, aber ich würde mal sagen, das ist bestenfalls sind es 20% von der gelben Kurve. Ja. So, und zwar liegt es einfach daran, dass die Sonne sehr viel später untergeht und sehr viel früher wieder sehr viel später aufgeht und sehr viel früher wieder untergeht. Und das Maximum liegt wesentlich niedriger als im Sommer, weil die Sonne einfach wesentlich flacher steht. Jetzt kommen wir allerdings zu dem sehr unangenehmen, nämlich am, das ist 22. Dezember, an einem wolkenreichen Tag. Und dann bleibt da nur noch diese kleine dunkelblaue Fläche hier übrig, die nochmal ungefähr nur noch 10% dessen beträgt, was wir bei einem sonnigen Wintertag haben. Das heißt, wir haben am Schluss in der Größenordnung vielleicht noch 2% der Strahlungsleistung in diesem Worst Case im Vergleich zu einem sonnigen Sommertag. Eine Möglichkeit ist, um die Gesamtausbeute von so einem Solarsystem zu erhöhen, dass man der Sonne folgt. Ja, was natürlich bei diesen Stapelzellen natürlich zwingende Voraussetzung ist, aber es würde auch helfen bei normalen Solarzellen. Und zwar ist hier dargestellt, die Globalstrahlung, die also auf die Solarzelle fällt. Und es ist klar, wenn ich die Solarzelle starr aufstelle, dann habe ich nur zu einem genau einem definierten Sonnenposition die maximale Strahlungsleistung. Davor und danach fällt das Licht schräger drauf und ich habe entsprechend mit dem Kosinus von dem Winkel eine geringere Strahlungsleistung. Und dann haben wir hier zum Beispiel für den Sommertag, das hier, diese schwarze Kurve, bedeutet also die Strahlungsleistung, die auf die Solarzelle trifft, als Funktion der Zeit. Und hier für den Wintertag. Und wenn ich jetzt allerdings die Solarzelle ausrichten kann, sowohl in beide Richtungen, vertikal und horizontal, und damit der Sonne folge, dann kann ich meistens gewährleisten, dass die Sonne oder das Sonnenlicht relativ senkrecht auf die Solarzellenfläche trifft. Das hat zur Folge, dass ich insbesondere in den Bereichen hier dann im Sommer, also nicht im Maximum, da sieht man keinen riesigen Unterschied, vielleicht 10% Effekt, aber hier zum Beispiel, da habe ich teilweise einen Faktor 2 höhere Strahlungsleistung zur Verfügung und ganz deutlich wird der Effekt beim Winter. Ja, hier habe ich also dann dreifache höhere Strahlungsleistung über den Tag, wenn ich die Solarzelle mitlaufen lasse. Das liegt einfach daran, dass das Licht am Winter so flach auf die Solarzelle auftrifft, weil die Sonne so tief steht, dass wenn ich die Solarzelle entsprechend ein bisschen senkrechter aufstellen würde, ich wesentlich mehr Energie zur Verfügung hätte auf der Zelle. Also man würde sehen, man könnte, wenn man das machen würde, aufs Jahr hochgerechnet bestimmt 50-70% mehr Energie gewinnen. Allerdings hat es natürlich auch gewisse Nachteile, denn so ein System mit Nachführung heißt, ich brauche wieder zusätzliche Aufbauten und ich brauche Motoren und Steuerungen und dergleichen, was natürlich dann irgendwann wieder so eine Kosten-Nutzen-Relation ist, ja, und deswegen in den meisten Fällen, nicht in allen, aber in den meisten Fällen tatsächlich darauf verzichtet wird. Gut, können wir mal gucken. Ja, okay. Jetzt mal so noch zwei Bilderchen für die Stromerzeugung für verschiedene Kraftwerkstypen hier im Laufe von 10 Tagen ist das hier unten dargestellt. Ja. Hier sind Gigawatt, das ist also für Deutschland. Ja. Da sehen wir, es geht hoch bis zu 80, 85 Gigawatt an elektrischer Leistung. Und wir sehen also verschiedene Dinge hier. Wir sehen zum einen einen gewissen Rhythmus hier, und zwar das ist ein 24-Stunden-Rhythmus. Ja, im Minimum, da ist es typischerweise zweite Nachthälfte. Maxima ist tagsüber. Man sieht aber auch im Tag zwei Maxima, nämlich einmal ein Morgenmaximum, einmal ein Frühabend- oder später Nachmittag-Maximum. So, grau schraffierte da oder graue hier, das sind konventionelle Kraftwerke. Dann sieht man hier dieses Gelbe, das ist die Solarenergie. Und dann sieht man natürlich klar, die Solarenergie ist natürlich immer nur tagsüber da. Dann hat man hier den Wind, das ist das Hellblaue hier unten. Und das Dunkelblaue hier, das ist Wind offshore. Und dieses Konstante hier, weiß nicht, was für eine Farbe das ist, Türkis oder sowas, Diese Linie hier, das ist die Wasserkraft, die ist relativ konstant bei uns, ja, weil wir sehr viele Laufwasserkraftwerke haben. Und dann haben wir noch hier die Biomasse, die ist auch konstant, weil die kann sich natürlich entsprechend gleichmäßig verfeuern, zum Beispiel direkt verfeuern oder über Biogas. So, hier sehen wir nochmal einen längeren Zeitraum, nämlich von November bis Dezember 2019. Und zwar sehen wir wieder hier die Tagesspitzen, ja, und die entsprechenden Nachtminima. Man sieht sogar hier schön den Wochenrhythmus, ja, fünf Tage unter der Woche und am Wochenende jeweils zwei Tage mit weniger Verbrauch hier, weil dann einfach viele Industriebetriebe auch stillstehen. Und auch hier sieht man jetzt die verschiedenen Energieformen. Hier sieht man zum Beispiel, dass die Windenergie deutlich stärker war in dem Fall, ja, auch Sonnenenergie prozentual höher in diesem Bereich. Ja, hier sieht man also die Windenergie und entsprechend wieder tageweise die Solarenergie. Hier war wohl ein Tag mit sehr wenig Sonnenschein, hier war ein Tag mit sehr viel Sonnenschein. Und diese durchgezogene Kurve, das ist die CO2-Emissionsfaktor des jeweiligen Strommixes. Ja? Weil natürlich bleiben immer noch konventionelle Kraftwerke übrig. Ja? Okay, das bezieht sich natürlich auch durchaus auf Kernenergie, also Kernenergie mit drin und die gilt als CO2-frei. Aber es sind auch Kohlekraftwerke dabei und Gaskraftwerke. Und dann sieht man sehr schön hier, diese Kurve und immer dann, wenn die Regenerativen relativ hoch sind, dann sinkt natürlich dieser Emissionsfaktor nach unten, das sinkt natürlich dann und wenn ich sehr wenig regenerative Energie habe, dann steigt der entsprechend. Ja. Das heißt, es sollten Sie schon klar machen, auch wenn Sie Ökostrom kaufen, letztendlich ist es vollkommen wurscht, wer es kauft, es wird insgesamt gekauft und jeder, der Strom verbraucht oder die Energie verbraucht, ist letztendlich verantwortlich dafür, dass es einen gewissen CO2-Ausstoß gibt, weil das wird immer bezogen auf den Energiemix. Ja, weil wenn Sie Ökostrom kaufen, dann heißt es, Sie haben es jemand anders weggekauft. Ja, und hier sieht man also, wie viel das so ist. Ja, das sind dann so, es schwankt so zwischen etwa 200 Gramm pro Kilowattstunde und geht hoch bis auf etwa 600 Gramm pro Kilowattstunde. Ja, im Schnitt sind wir so bei momentan guten, wenn man es also das ganze Jahr hochrechnet, im Schnitt sind wir so bei guten etwa 500 Gramm pro Kilowattstunde elektrische Energie. Gut. Jetzt hatten wir ja vorhin diese Spannungen schon gehabt bei Solarzellen, ja, und wir haben gesehen, ah, das liegt irgendwo so bei 0,7 Volt oder sowas, ja, knappes Volt, etwas weniger als die Energielücke. Naja, jetzt ist es ja so, man will da nicht immer nur 1 Volt haben oder 0,7 Volt, sondern man möchte zum Beispiel 12 Volt oder 24 Volt oder was auch immer haben. Ja, so eine Haus-Solaranlage zum Beispiel, die hat typischerweise eine Spannung von 400 Volt. Jetzt die Frage, wie macht man das? Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Man nimmt einfach mehrere Solarzellen und schaltet die in Reihe. Ja, und das ist dann wie bei den Widerständen, die Einzelspannungen addieren sich und der Strom bleibt konstant. Das ist eigentlich alles. Und entsprechend ist die Leistung dann, der Strom, der dann entsprechend einen gewissen konstanten Wert hat, multipliziert mit der Summe aus den Einzelspannungen. Gut, jetzt ist es aber natürlich so, dass ich unter Umständen auch nicht nur irgendwie 0,1 oder 0,5 Ampere haben will, sondern ich will mehr Strom haben. Und dann kann ich einfach diese Solarzellen parallel schalten, ähnlich wie bei Widerständen. Ja? Widerstände parallel, gleiche Spannung, Strom addiert sich. Und das ist dann das hier und dann ist entsprechend die Leistung dann von so einer Schaltung natürlich U mal die Summe aus den Einzelströmen. Und was man dann natürlich wirklich in Realität macht, man kombiniert beides miteinander. Das heißt, man schaltet einige Zellen in Reihe und dann diese in Reihe geschalteten Zellpakete dann wiederum parallel, sodass man dann zu, sage ich mal, prinzipiell beliebig hohen Spannungs- und Stromwerten kommt. Natürlich muss das Ganze irgendeine vernünftige Werte haben, also es würde keine Solaranlage auf dem Dach würde irgendwie 5 Kilovolt Spannung liefern. Könnte man theoretisch machen, ja, aber macht keinen wirklichen Sinn. sondern da geht man typischerweise auf Werte von 400 Volt. Das liegt einfach daran begründet, dass sich ja diese Spannung, das ist ja eine Gleichspannung, die da entsteht an der Solarzelle, die muss ich dann über einen Wechselrichter in Wechselspannung umwandeln. Und im Haushalt habe ich normalerweise zwei Spannungen. Das eine ist die 230 Volt, das andere sind die knapp 400 Volt, zum Beispiel für Herd. Und dann hat man diese 400 Volt, kann man dann auch verwenden für den Herd aus der eigenen Solaranlage. Beziehungsweise man hat einen Wechselrichter für 230 Volt dann. Ja, und kann das dann in den ganz normalen Hausstrom einspeisen. Und ja, gut. Jetzt ist Folgendes, es gibt aber noch ein Problem mit Solarzellen oder mit Modulen eigentlich im engeren Sinne. So ein Modul besteht also aus vielen Zellen. Na, sagen wir mal, das besteht aus einigen Dutzend Zellen, Solarzellen. Wenn Sie jetzt Solarzellen in Reihe schalten und eine der Solarzellen ist defekt oder sie liefert keine elektrische Energie mehr, weil zum Beispiel ein Blatt von einem Baum draufgefallen ist, dann steigt der Innenwiderstand dieser Zelle an und führt dazu, dass der Strom in dem gesamten Modul bzw. für die gesamten in Reihe geschalteten Zellen abnimmt. Das heißt, wenn eine Zelle nicht mehr den Zellstrom liefern kann, weil der Widerstand angestiegen ist, dann liefern alle in Reihe geschalteten Zellen entsprechend weniger Strom und damit auch Leistung. Und das ist ein Problem bei der sogenannten Abschattung. Also wenn zum Beispiel da ein Baum ist, ist ein Blatt draufgefallen oder der Baum liefert einen Schatten auf die Solarzelle, dann bedeutet das, dass da weniger Licht auf eine Solarzelle fällt, nur vorübergehend, aber es ist momentan dann so. Und damit leidet dann die ganze gesamte Solarzelle oder das gesamte Solarzellenmodul. Und damit man diesen Effekt nicht hat, macht man sogenannte Bypass-Dioden. Das heißt, man verschaltet elektronisch die Solarzellen in Reihe so, dass eine Elektronik erkennt, ob eine Zelle einen zu geringen Strom liefert oder letztendlich der Innenwiderstand so hoch ist. Und wenn es der Fall ist, dann wird der Strom über eine Bypass-Periode um diese Solarzelle geleitet, sodass die restlichen Solarzellen davon unberührt bleiben. Ja, das sieht man dann hier. Ja, das ist also der Modulstrom auf der Y-Achse und hier die Modulspannung. Und wenn ich zum Beispiel ich kann jetzt gucken, ob ich jede Zelle mit so einer Bypass-Diode versehe oder jede zweite oder jede zehnte oder wie viel auch immer. Und je häufiger ich das mache, desto besser wird es sozusagen, falls eine Zelle abgeschattet wird. Ja? Also beispielsweise hier, wenn jetzt hier nur über jede 18. Zelle so eine Bypass-Diode geschaltet ist, ja, dann sieht man, dass ich also hier im Endeffekt sehr viel an Leistung verliere. Wenn ich dagegen für jede Bypass-Diode das mache, dann sieht man, es gibt nur einen sehr kleinen Effekt letztendlich für die defekte oder abgeschattete Einzelzelle. Allerdings macht man jetzt natürlich unter Umständen irgendwie einen Kompromiss, weil das Ganze natürlich den Systempreis erhöht, ja? Dass man dann vielleicht sagt, okay, dann macht man jede zweite oder jede dritte Zelle oder jede vierte. Ja? Dann ist man immer noch gut dabei im Vergleich dann, wenn man das dann für jede 18. oder gar für gar keine macht. Gut, hier haben wir einfach dargestellt, wie das funktioniert. Ja. Gut, jetzt ist es so, dass so eine Solaranlage, die man auch privat ja betreiben kann, in vielen Fällen wesentlich mehr Strom produziert, als man selbst verbrauchen kann. Ich habe persönlich eine Solaranlage auf dem Dach, die hat knapp 4 Kilowatt an Peakleistung und die erreicht ja auch im Sommer öfters mittags. Und das heißt zum Beispiel an so einem Juni, Spätjuni-Tag, ja, strahlender Sonnenschein, dann liefert die praktisch von 10 Uhr bis 16 Uhr im Schnitt jetzt so vielleicht 3,5 Kilowatt. Ja. 3,5 Kilowatt, meistens bin ich derzeit gar nicht zu Hause, weil ich hier bin. Das heißt, ich kann den Strom auch größtenteils gar nicht verbrauchen. Natürlich habe ich ein paar Grundverbraucher, wie zum Beispiel Kühlschrank, irgendeine Pumpe, Lüftungsanlage, Tiefkühltruhe und so weiter. Aber das sind vielleicht 100, 200 Watt, mehr ist es nicht. Ja, das heißt, der meiste Strom, den kann ich gar nicht verwenden dann zu diesen Mittagszeiten. Und deswegen wird dieser Strom dann entsprechend ins Netz eingespeist. Dafür gibt es dann einen Einspeisezähler und da bekomme ich letztendlich eine Vergütung, eben diese berühmte Einspeisevergütung nach dem EEG, also nach dem Erneuerbare Energiengesetz. Und umgekehrt habe ich dann einen zweiten Zähler, das ist mein Bezugszähler, der dann zählt, wie viel ich vom Netz bezogen habe. Ja. Dummerweise ist es halt so, dass ich ungefähr ein Drittel von dem Preis bekomme für meinen Strom, den ich produziere, im Vergleich zu dem, den ich einkaufe. Eigentlich ein bisschen unfair. Besser wäre natürlich, ich würde den Strom einspeisen und würde genauso viel Strom wieder zurückbekommen. So gesehen ist es auf jeden Fall günstig, möglichst viel Eigenstromquote zu haben natürlich, ja? Weil die Produktionskosten für den Eigenstrom hängen natürlich von der Anlage ab, vom Baujahr und so weiter, aber für eine heutige Anlage, die heute gebaut wird, vor wenigen Jahren, da sind wir irgendwo im Bereich von 10 Cent die Kilowattstunde. Ja, das ist ganz grob ein Drittel von dem Preis, den wir normalerweise für den Strombezug bezahlen. So gesehen ist es durchaus auch sinnvoll, dass man zum Beispiel bestimmte Geräte dann mittags einschaltet per Zeitschaltuhr, wie zum Beispiel Waschmaschine oder Geschirrspülmaschine, um dann entsprechend den Eigenstrom zu verbrauchen oder den eigenproduzierten Strom zu verbrauchen. Eine andere Möglichkeit für die Zukunft wäre dann halt auch zum Beispiel verstärkt auf kleinere Energiespeicher überzugehen, bei dem der selbstproduzierte Solarstrom zumindest mit ein paar Kilowattstunden gespeichert werden kann und dann zum Beispiel in den Abend- und Nachtstunden verbraucht wird. Das Gesetz zur Förderung der erneuerbaren Energien, das wurde ja 1998 eingeführt. Vorher gab es hier praktisch kaum Photovoltaik. Ja, das war was für Idealisten. Ja, und es war tatsächlich immer noch längere Zeit was für Idealisten. Ja, man sieht also, es hat dann Jahre gedauert, bis tatsächlich dann ein Wachstum stattgefunden hat. Das war dann auch näherungsweise ein exponentielles Wachstum. Irgendwann geht es auch mal natürlich ein bisschen im Plateau über. Ja. Ich glaube, wir sind jetzt momentan so bei irgendwie knapp 50 Gigawatt an installierte Leistung, was schon eine ganze Menge natürlich ist, ja, also rein wenn man die Nennleistung betrachtet, aber das gilt halt auch nur dann, dass diese Leistung abgerufen wird, wenn alle Solarzellen mit der gleichen Leistung mittags in einem Junitag bestrahlt werden. Übers Jahr hochgerechnet ist es natürlich deutlich weniger, ja, übers Jahr hochgerechnet. Wenn man dann die mittlere Leistung für das ganze Jahr betrachtet, dann bleibt von diesen 50 Gigawatt nur noch ungefähr sowas wie 6 Gigawatt übrig, mittlere Leistung. Ja? Das liegt einfach daran, dass das Verhältnis, man muss also diese installierte Leistung multiplizieren mit dem Verhältnis von der Anzahl der Volllaststunden und der tatsächlichen Jahresstunden. Ja? Das heißt 1000 Stunden durch knapp 9000 Jahresstunden. Gut, das Potenzial, also wir wissen, dass Photovoltaik oder generell die Sonnenenergie ein riesiges Potenzial besitzt. Wenn wir mal 1 Gigawatt elektrische Durchschnittsleistung haben wollten, dann kann man mal ausrechnen, wie groß die Solarzelle dazu sein muss oder das Solarkraftwerk. Ja, wir gehen mal von 15% Deckungsgrad aus und eben von diesen 1000 Volllaststunden, bei denen eine Strahlungsleistung von 1 Kilowatt pro Quadratmeter vorherrscht. Da können wir erstmal ausrechnen. 1 Gigawatt elektrisch auf ein ganzes Jahr bezogen sind 8,76 Milliarden Kilowattstunden. Ja? Und jetzt wissen wir aber andererseits, dass eine Solarzelle, wenn sie denn unter Volllast läuft, liefert 1 Kilowattstunden pro Stunde. Das heißt, mit dem Wirkungsgrad hier haben wir 100 und in 1000 Volllaststunden sind es 150 Kilowattstunden pro Jahr, die ein Quadratmeter Solarzelle liefern. Jetzt muss ich eigentlich nur diese 8,76 Milliarden durch die 150 hier teilen und dann habe ich die Anzahl der Quadratmeter, Das teile ich dann noch durch 10 hoch 6 und dann komme ich zu Quadratkilometern. Und dann komme ich auf knapp 60 Quadratkilometer Solarzellenfläche, wenn ich im Mittel 1 Gigawatt Leistung haben möchte. Das entspricht dann ungefähr so etwas wie 9 Gigawatt an installierter Leistung. Ja, wenn also wirklich so Volllastbetrieb ist. Das Hauptproblem ist ja halt die Speicherung. Ja. Wenn die Energie geliefert wird, ist gut. Unter Umständen wird aber zu viel sogar geliefert. Exakt zur Hälfte der Zeit wird gar keine Energie geliefert, ja, nämlich immer dann, wenn die Sonne am Horizont steht. Und das heißt, wir müssen diese Energie irgendwie auch teilweise zumindest speichern können. Ja. Und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, eben zum Beispiel über Stauseen oder Talsperren beziehungsweise über spezielle Pumpspeicherkraftwerke. Eine Möglichkeit ist auch, das Ganze mit Batterien zu machen oder auch zum Beispiel durch Wasserstoff, also chemische Energie, ja, indem ich diese elektrische Energie verwende, um das in chemische Energie umzuwandeln, zum Beispiel mit Elektrolyse. Gut, mache ich jetzt noch hier die Folie noch fertig. Wir haben mal hier die Fläche Deutschlands dargestellt, ja, und das sind 300, ich glaube so um die 360.000 Quadratkilometer insgesamt. Und wenn ich jetzt ganz Deutschland mit Solarstrom versorgen wollte, dann brauche ich ungefähr 7.000 Quadratkilometer Fläche für die Solarzellen. So, jetzt haben wir ja ein Problem, dass es ja schwankt. Ja? Jetzt brauche ich diese Speicher nochmal. Ja? Und jetzt kann ich mir vorstellen, ich mache es mit Staukraftwerken. Ja? Also ich pumpe das Wasser, die überschüssige Energie hoch in irgendwelche Pumpspeicherkraftwerke und dergleichen und danach lasse ich das Wasser ab, wenn ich die Energie brauche. Die Energiedichte von diesem Wasser ist allerdings sehr gering, deswegen brauche ich eine sehr große Fläche. Und dann kann man ausrechnen, dass ich ungefähr 240.000 Quadratkilometer von diesen Wasserkraftwerken als Fläche bräuchte, um Deutschland komplett zu versorgen. So, das wäre also ungefähr 2/3 von der Fläche Deutschlands. Also das ist vollkommen illusorisch. Ich könnte es auch über Batterien machen. Jetzt muss ich zugeben, das ist ein sehr unfaires Beispiel. Erstens mal, weil Bleiakkus eine relativ geringe Energiedichte haben. Und es gilt jetzt auch nur der Annahme, diese Fläche da unten, dass die Akkus sozusagen einlagig auf dem Boden liegen. Ich könnte das natürlich auch entsprechend hochstapeln, dann würde die Fläche entsprechend reduziert werden. Also wenn ich diese Bleiakkus einfach nur auf den Boden lege, in einer Schicht, dann bräuchte ich 32.000 Quadratkilometer Fläche mit Bleiakkus. Ja, gut, wenn ich sie jetzt, wie gesagt, 20 Meter hoch bauen würde, das wäre ungefähr 100 Mal die Höhe vom Akku, dann bräuchte ich halt auch entsprechend 100 Mal weniger Fläche. Dann wären wir noch bei 320 Quadratkilometer. Aber auch das ist schon eine ganz große Fläche. 320 Quadratkilometer mit 20 Meter hoch Bleiakkus, das ist schon ein ziemliches Volumen natürlich, ja. Gut, das kann man natürlich, wie gesagt, mit modernen Akkus könnte man das nochmal deutlich kleiner machen. Es soll einfach schon mal auf die Problematik hindeuten, dass die Speicherung von Energie, gerade von elektrischer Energie, nicht ganz trivial ist. Vor allen Dingen, wenn man wirklich ganze Volkswirtschaften über, sage ich mal, zumindest 1-2 Tage damit versorgen möchte. Man kann, wie gesagt, wie ich schon sagte, auch die Energie umwandeln in chemische Energie. Eben zum Beispiel mit Elektrolyse. Problem ist dabei, dass man, in der Theorie ist die Elektrolyse verlustfrei. Ja? In Realität ist es aber nicht. Ja? Ich brauche, um eine Kilowattstunde zu produzieren, 3-4 Kilowattstunden Solarstrom. Ja? Das heißt, man hat zusätzliche Verluste, signifikante. Aber gut, wenn der Strom sowieso vorhanden ist, dann kann man natürlich trotzdem, ist es trotzdem eine Option für die Zukunft, den überschüssigen Strom zumindest dann mitzunehmen. Das Problem bei solchen Sachen ist natürlich immer, wenn ich diese Anlagen wirklich nur verwende, wenn zu viel Strom da ist, dann sind die Anlagen viel zu teuer, weil sie nie ausgelastet sind. Deswegen, da muss man schon einen sehr guten Kompromiss finden zwischen den Anteil des Stroms, der, oder ab wann man quasi Strom sozusagen, überschüssigen Strom überhaupt mal hat. Ja, und der darf nicht nur die letzten 3% der Spitze ausmachen, sondern ich brauche ja schon eine hinreichende Auslastung von diesen Elektrolyseanlagen oder auch generell von Anlagen, um chemische Energie aus Strom zu produzieren, weil sonst letztendlich diese chemische Energie viel zu teuer wäre. Ja? Also Extremfall, so eine Anlage kostet 1 Million pro Jahr und sie speichern nur 1 Kilowattstunde elektrische Energie da drin, ja? weil sie nur eine kurze Spitze haben. Ja? Dann kostet diese Kilowattstunde 1 Million Euro. Ja? Da sehen Sie, das macht keinen Sinn, da muss man einen gewissen Ausgleich schaffen, wie hoch die Auslastung dieser Anlagen entsprechend ist. Gut, aber ich denke, sowas werde ich auch noch dann erzählen bei Speicherung von Energie gegen Ende der Vorlesung. Ich bin für heute erstmal durch und wünsche Ihnen schon mal ein schönes Wochenende.